Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung und auch für die Einladung zu dieser Konferenz. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich weiß, mein Vortrag ist mit einem englischen Titel angekündigt und jetzt rede ich doch Deutsch. Also ich bin gern bereit, das alles auch auf Englisch zusammenzufassen, wenn das nötig ist, damit vielleicht alle verstehen können, wovon ich rede. Ansonsten werde ich hauptsächlich auf Deutsch sprechen. Um Sie sehen zu können, muss ich meine Brille aufhaben und um meinen Text lesen zu können, muss ich sie abhaben. In dem Alter bin ich jetzt, deswegen setze ich sie jetzt ab, damit ich meinen Text lesen kann. Und dann sind Sie jetzt etwas verschwommen, aber das ist okay, ich setze sie dann danach wieder auf. Tatsächlich ist es so, dass also dieser Vortrag hat zu tun mit einem kleinen Forschungsprojekt, was ich für mich selber entwickelt habe und wo es um etwas geht, von dem ich nicht der Urheber bin, sondern nur einer von mehreren Leuten, die an diesem Problem arbeiten, nämlich daran, was käme eigentlich nach dem Archiv. Also das Archiv ist ja jetzt nun also im Bereich der Kunst. Ja, ich müsste eigentlich noch vorausschicken, dass ich natürlich kein Archivar bin. Mich interessiert das Archiv. Der Begriff des Archivs hauptsächlich im Rahmen der zeitgenössischen Kunst, nicht nur der zeitgenössischen, sondern auch des Modernismus, also der Kunst des 20. Jahrhunderts und weniger, sagen wir mal, vom Blickwinkel der klassischen Archivwissenschaft aus. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist ja gespannt. Und wenn man jetzt sich, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre anschaut, dann ist eben das Archiv ja eine Konstante in der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst gewesen, schon seit sehr langer Zeit. Und es gibt jetzt so gewisse Ermüdungserscheinungen. Ja, also man beobachtet, dass es inzwischen auch Kritik an dieser Archivmetapher gibt oder überhaupt an der Art und Weise, in der über Kunst aus der Perspektive des Archivs gesprochen wird. Künstler zeigen sich davon ziemlich unbeeindruckt. Also der Begriff Archiv ist nach wie vor ungeheuer beliebt, vielleicht auch zu Recht. Und viele Künstler bedienen sich seiner. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber ich frage mich, ob es nicht interessant wäre, eben diese kritische Art und Weise, in der man beginnt, sich auch mit dem Archiv auseinanderzusetzen, zu fragen, ob es noch eine adäquate Art und Weise ist, also über, sagen wir, unser Verständnis von Gedächtnis und Erinnerung heutzutage zu sprechen, ob man die nicht ernst nehmen sollte und sich Gedanken macht, was nach dem Archiv kommt. Und weil nach dem Archiv wahrscheinlich wieder nur ein anderes Archiv kommt, habe ich mich entschlossen, mein Projekt also Postarchiv bzw. Nacharchiv zu nennen. Also auf Englisch heißt das After Archive. Postarchiv klingt so ein bisschen komisch, die Leute denken dann, ich möchte über die Post sprechen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es geht eben um die Idee des Nach dem Archivs. Also das Gedächtnis im Anthropozän, Notizen zum Post- oder After-Archiv, Nacharchiv. Wir erleben schon seit einiger Zeit eine unerhörte Inflation des Begriffs Archiv, und zwar auch, aber nicht nur in der Kunst. Diese Inflation scheint zum Leidwesen mancher, das Archiv und die Aktivitäten, die einst mit ihm assoziiert wurden, ein für alle Mal jeder Spezifik zu berauben. So lässt die sich immer mehr intensivierende Verwendung, Verbreitung und Beschleunigung von Bildern sowie innovative Praktiken zu ihrer Organisation, wie zum Beispiel in der Database, ältere Archivmodelle obsolet erscheinen. Außerdem sind die vom Archiv oder seiner Ikonografie inspirierte Interfaces heutzutage überall zu finden. Ob wir nun ein Bild auf Flickr oder in iPhoto abspeichern, ein YouTube-Video herunterladen oder in einem Social Network einen Chatroom besuchen, immer bewegen wir uns in einem Raum, der sich mehr oder minder deutlich als Archivraum zu erkennen gibt. Und global operierende und in ständiger Expansion begriffene Datensammlungen, wie etwa Google Street View, berauben das Archiv vollends der erhabenen Spezifik, die es einst genoss. Unsere Bewegungen und unser Kaufverhalten werden ebenso aufgezeichnet und gespeichert wie unsere Bewegungen im öffentlichen Raum. Die Datenspeicher der NSA sind in aller Munde. Archiv ist überall, ist nirgends. Natürlich kann man den inflationären und oft unpräzisen Gebrauch des Begriffs Archiv bedauern. Andererseits sollte man vielleicht die anhaltende Popularität des Begriffs nicht mit der Insistenz auf einem historisch oder technisch kohärenten Archivmodell einzudämmen suchen. In einem kleinen Buch, das von Freuds Konzept des psychischen Apparates und seiner Affinität zum Archiv inspiriert wurde, hat uns der Philosoph Jacques Derrida daran erinnert, dass das Archiv nie vollkommen mit sich selber identisch ist. Denn, so sagte er, es gibt kein Archiv, das nicht schon den Keim für seine eigene Zerstörung in sich trüge. Wenn es nun aber so ist, dass Archive nicht einfach mit sich oder mit dem Projekt der Erinnerung identisch sind, dann können wir in diesem scheinbaren Nachteil auch eine Chance sehen. Angesichts des uferlosen Data Mining und des globalen Informationsaustausches erscheint es vielleicht notwendig, eine Politik des Archivs zu entwickeln, die dieses nicht allein mit einem Speicher von Vergangenem gleichsetzt, sondern mit einer sich in der Gegenwart abspielenden Praxis. Wie Oliver Lerone Schulz schreibt, ich zitiere ihn, wenn das Archiv mit den behälterartigen und mechanistischen Realitäten einer sterbenden medialen Umwelt gleichgesetzt wird, dann muss man dagegen protestieren. Wenn, wie es jetzt der Fall zu sein scheint, das Archiv ein integraler Bestandteil neuer Herrschaftsformen innerhalb der Kontrollgesellschaft wird, dann muss es von all jenen kritisch geprüft werden, die sich mit ihm einlassen. Ende des Zitats. Schulz' Mahnung deckt sich mit der Archivkritik von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, die ein als diskreten Speicher verstandenes Archiv vor allem als Erklärungsmuster für das Problem des Gedächtnisses und der Erinnerung im digitalen Zeitalter zunehmend in Frage stellen. So schreibt der Psychologe Jens Brockmeier in einem After the Archive betitelten Aufsatz, ich zitiere ihn, auf Englisch, "Today the idea of memory's very existence is seriously called into question and so is the view traditionally associated with the archive of remembering as a more or less unitary individual capacity." Unquote. Brockmeyers Kritik richtet sich vor allem an die Adresse derer, die mit dem Archiv, dem Gedächtnis, eine Art Blackbox verbinden und mit der Gedächtnisleistung einen Transfer des obskur Gespeicherten vom Archiv, also der Latenz, in die Realität. Gegenüber solchen Vorstellungen favorisieren Brockmeier und andere einen postarchivarischen Gedächtnisbegriff, der das Gedächtnis nicht als einen Speicher, also einen Behälter für das immaterielle Vergangene, sondern, oder auch das materiell Vergangene, sondern als eine kulturell vernetzte, weniger auf eine als statisch begriffene Vergangenheit, als vielmehr auf die Gegenwart bezogene, performativ und materiell verfasste Tätigkeit begreift. Und ich zitiere hier Brockmeier. "It seems, however, that the view of memory as storage or archive is about to be dismantled in several other areas of memory studies, albeit to different degrees and reflected in distinct ways. At the same time, new perspectives take form that reach beyond the archive idea of memory and offer more open, fleeting, and culturally embedded visions of what people do when they are remembering and forgetting. A main feature of these visions is that they transcend the isolated human brain as the single site of these activities, localizing them instead within a broader framework of social and cultural practices and artifacts, which are themselves subject to historical change." End of quote. Eine wichtige Rolle spielt bei der gegenwärtigen Kritik am Archiv als Gedächtnismetapher die mediale, vermittelte Verfasstheit der Erinnerung, und zwar vor allem im Hinblick auf den digitalen Computer. So begreift zum Beispiel José Dyck den Computer als eine polymorphe, wie er sagt, Digital Memory Machine, deren Fähigkeit, Texte, Bilder, Film und audiovisuelles Material miteinander zu verbinden, die Art und Weise, wie wir erinnern, nachhaltig verändert hat. Der Computer wird von Dyck nicht primär als ein Speicher begriffen, sondern als ein Mittel, um Erinnerungen durch Verbindung und Vernetzung von bereits gespeicherten Bildern und Texten erst zu produzieren. Die Vergangenheit ist hier nicht ein Gebilde, das darauf wartet, abgerufen zu werden, also das Archiv als eine Art Blackbox, sondern eines, das immer erst materiell geschaffen wird. Was Dyck in Bezug auf den Computer anmerkt, ließe sich freilich auch auf andere Bereiche künstlerischer Arbeit anwenden. Wie zum Beispiel Kenneth Goldsmith in seinem Buch Uncreative Writing schreibt, ich zitiere ihn mal, angesichts der schier unübersehbaren Anzahl von Texten ist das Problem nicht, wie man mehr solche Texte schreibt. Stattdessen müssen wir lernen, die unübersehbare Anzahl von Texten zu navigieren, die bereits existieren. Wie ich es schaffe, durch dieses Dickicht von Informationen zu kommen, wie ich es verwalte, aufteile, organisiere und verteile, dies sind die Dinge, durch die sich mein Schreiben von eurem unterscheidet. Ende des Zitats. Schreiben oder Kunst zu produzieren ist, so können wir sagen, eine Form der Navigation im Archiv. Und ohne speziell auf die Implikationen seiner Ideen für eine neue Theorie des Archivs einzugehen, hat der Kurator Nicolas Bourriaud diese Situation im Bereich der Kunst als Postproduktion bezeichnet. Ein Begriff, mit dem er eine Form der postautonomen Kunstproduktion meint, die Verbindungen zwischen schon existierenden Formen über die Herstellung neuer solcher Formen stellt. Als Beispiel für solche Postproduktion führte Bourriaud bekanntlich jene Playlists an, die man etwa auf iPods finden kann. Und der Postproduktionskünstler mischt die Songs von verschiedenen Listen anstelle der Erstellung von neuen. Man hat Versuche wie die von Goldsmith oder Bourriaud, das Archiv nicht als einen passiven Speicher, sondern vielmehr als einen operativen oder performativen Raum zu betrachten, verschiedentlich als Living Archive, Archive in Motion, Critical Archive oder als Performing Archive bezeichnet. In allen Fällen geht es darum, dem traditionellen Archiv und seinem Anspruch auf Objektivität, aber auch dem neoliberalen Traum eines global totalen, transparenten Wissensspeichers entgegenzuwirken. Genauso wie der konstruktivistische Film und das antiarchivarische Gebaren der Dadaisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Archiv des 19. kritisierten, so stellen sich heute verschiedene Praktiken im Bereich der digitalen Medien dem Traum von einer postfordischen Database mit dem Ehrgeiz, alles vom Gehirn bis zum Sonnensystem zu klassifizieren und zugänglich zu machen, entgegen. Was Tara McPherson Post-Archive genannt hat, ist geeignet, einerseits auf die realen Machtstrukturen zu verweisen, die Informationen sammeln, speichern und einsetzen, und andererseits diese immer perfekter werdende Kontrolliertheit der digitalen Informationsflüsse für experimentelle und oder subversive Zwecke nutzbar zu machen. Man könnte diese Praktiken auch als Versuch beschreiben, den digitalen Informationsfluss zu entschleunigen und alternative Methoden seiner Handhabung zu entwickeln. Zu diesen Methoden zählt unter Umständen auch das traditionelle Papierarchiv. Wie Wolfgang Ernst anmerkt, dienen herkömmliche Archive vielleicht heutzutage vor allem dazu, uns eine andere, langsamere Praxis der Informationswirtschaft vor Augen zu führen. Unter den Versuchen, den globalen Fluss der Informationen zu entschleunigen, finden wir aber auch andere Versuche, zum Beispiel Hito Steyerls Pure Images, das heißt ein Archiv mit Bildern, deren Auflösung durch die permanente Zirkulation im Datenraum immer schlechter wurde. Oder das, was Dragan Espenschied als digitale Dunkelheit bezeichnet. Ich zitiere ihn mal. Digitale Dunkelheit oder Digital Obscurity bietet die Erfahrung, etwas zu finden, das von anderen nicht gesehen oder nicht wahrgenommen wurde. Es ist ein seltener, intimer und persönlicher Moment in einer Medienwelt, in der alles auf hohe Sichtbarkeit und schnelle Zirkulation angelegt ist. Eine Webseite zu entdecken, auf der ein Besucherzähler eine einstellige Zahl anzeigt, ist attraktiv. Der Zähler beweist, dass du, der Zuschauer, Teil einer kleinen, illustren Gruppe bist, die ein besonderes digitales Werk oder Praxis kennengelernt hat. Ende des Zitats. Steyerl und Espenschied konzentrieren sich auf dasjenige, was die neoliberale globale Ökonomie vergessen hat. Das nicht hochglänzende, nicht globale, das nicht hochwertige, dasjenige, was sich uns entzieht. Ein Beispiel für den Versuch, Online-Databases zu schaffen, deren langsame Erschließung durch den Benutzer seinerseits zum Inhalt des Archivs wird, wäre Alice Gambrells Stolen Time Archive. Das ich hier nicht zeigen will, weil ich fürchte, dass es dann technische Schwierigkeiten gibt, aber ich möchte sie gerne zitieren damit. Wie die Autorin erklärt, handelt es sich bei diesem Stolen Time Archive, also einem Online-Projekt, um den Versuch, durch aktive Navigation in der Database ein Argument zu schaffen, das ohne unsere Navigation dieser Webseite so nicht existieren würde. Ich zitiere sie mal. Stolen time is at once an archive and an argument, as it offers a powerful argument about the archive and exposes archival logics as always inherently ideological. Importantly, the piece enacts its argument. Yeah, so it's performative, requiring its user to explore this virtual archive in order to access the argument constructed there via the user's own navigations. The argument is emergent, unfolding as the user becomes more and more immersed in the piece itself. Unquote. Die kritische Praxis der Entschleunigung des Postarchivs beschränkt sich nicht auf den digitalen Bereich. Sie lässt sich auch analog denken. Ich denke zum Beispiel an die serbische Künstlerin Kristina Benjotski, die Auszüge aus örtlichen Geschichtsbüchern, serbischen Geschichtsbüchern, in gewobene Teppiche umarbeitet und sich auf diesem Wege nicht nur Archivinformationen aneignet, sondern die jugoslawische Geschichte auch rematerialisiert, indem sie sie in eine Art Handarbeit umformt und damit verlangsamt. Man kann das hier sehen. Dies sind also Teppiche, die sie geknüpft hat, auf der Basis von Seiten serbischer Geschichtsbücher. Und sie konzentriert sich eben auf bestimmte Aspekte dieser Seiten. Die werden nicht, also vor allem zum Beispiel auf das Schriftbild. Manchmal sehen wir Vergrößerungen. Wir sehen aber auch unterstrichene Seiten, also Spuren der Verwendung dieser Bücher. Und sie transformiert sie eben in Teppiche, eine ganz besondere Darstellungsform natürlich auf dem Balkan, darauf können wir hier leider nicht eingehen, aber als Beispiel für die Entschleunigung des Archivs sind diese Teppiche für mich ein besonders gutes Beispiel. Benjotskis Hauptaugenmerk liegt nicht auf der in den Lehrbüchern erzählten Geschichte, sondern auf der materiellen Struktur der Seiten, auf denen sie gedruckt ist, inklusive, wie man hier sehen kann, der Benutzerspuren. Auch bei Benjotski ist die Sehnsucht nach dem Archiv verbunden mit dem Nichtverwertbaren, dem Randständigen, dem, was sich nicht so ohne weiteres in den nicht enden wollenden Fluss der Informationen einspeisen lässt. In diesem Zusammenhang ließe sich auch ein anderes Projekt zeigen, nämlich Kasia Dahlbergs, einer Künstlerin aus Schweden, Projekt A Room of One's Own, 1000 Libraries aus dem Jahre 2006, bei dem die Künstlerin alle erhältlichen Exemplare von Virginia Woolf's Essay A Room of One's Own aus schwedischen Bibliotheken auslieh und dann alle die unterstrichenen Passagen und Randnotizen aus diesen mehr als 100 Exemplaren in eine von ihr selber publizierte Ausgabe von Woolf's Essay übertrug, die sie dann in einer Auflage von 1000 Exemplaren druckte. Also auch hier, so könnten wir sagen, geht es um das Archiv als Marginalie, um einen Speicher des peripheren und des nicht valorisierbaren, wie das schon bei Espenschied und bei Beniotsky auch der Fall gewesen war. Kommen wir zum zweiten Teil meines Vortrags. Und der heißt das Archiv im Zeitalter des Anthropozän. Das Postarchiv ist in unserer mit Speicherfunktionen saturierten Lebenswelt nicht dazu da, eine Infrastruktur zu schaffen. Es stellt vielmehr selber eine solche Infrastruktur her. Entschuldigung, das nochmal Dahlberg. Also das heißt, es stellt eine differenzierte Umgebung eher als einen diskreten technischen Apparat dar. Also ich möchte mir das Archiv mal spaßeshalber eben als eine Umgebung denken, in der wir uns immer befinden, statt als eine Institution, eine diskrete Institution, zu der wir gehen. Das Postarchiv wäre damit weder als diskreter Speicher noch als ein Instrument der Erinnerung richtig umschrieben. Vielmehr handelt es sich um ein Environment, innerhalb dessen wir arbeiten und kommunizieren. Wir sind im Archiv, und zwar unabhängig davon, ob wir an einem Social Network partizipieren oder von der NSA ausspioniert werden. Mit den folgenden Überlegungen möchte ich den Gedanken vom Postarchiv als Environment auf einen Bereich ausdehnen, von dem es normalerweise ausgenommen wird, nämlich die natürliche Umwelt. Archiv und Natur werden gemeinhin als Gegensätze dargestellt, weil man sich das Archiv als eine Kulturtechnik denkt und damit als Gegenpol zu den Gesetzen der Natur. Im Zeitalter des Anthropozäns allerdings erscheint der Gegensatz Kultur-Natur bzw. Technik-Natur zunehmend fragwürdig. Als geologisches Zeitalter meint das Anthropozän, dass die Veränderungen, die Menschen in der natürlichen Umwelt als Folge von industrieller und technologischer Entwicklung verursacht haben, den Klimawandel, um nur ein Beispiel zu nennen, dieser Umwelt nicht mehr äußerlich sind, sondern längst Teil von ihr geworden sind. Die Konsequenzen aus dieser Einsicht sind bedeutungsvoll. Denn wenn wir die Geschichte der Erde nicht mehr erforschen können, ohne jene Erscheinungen in Betracht zu ziehen, die menschengemacht längst Teil des natürlichen Ökosystems geworden sind, dann müssen wir auch mit der Möglichkeit rechnen, dass es so etwas gibt wie Archive in der Natur oder Archive der Natur. Und zwar nicht nur in einem poetisch-metaphorischen, sondern in einem geologisch-materiellen Sinne. Das Archiv als Umwelt, die Umwelt als Archiv. In der Tat reflektieren die Speichermetaphern, derer wir uns täglich bedienen, längst die Tatsache, dass das Postarchiv heute weniger als Technik, sondern vielmehr als eine Art Umgebung, als ein Environment gedacht wird. Als Beispiel ließe sich das berühmte Cloud Computing anführen, bei dem ein Netzwerk von Servern auf der ganzen Welt unsere Daten aufbewahrt und so das ehemals geografisch eindeutig definierte Archiv, Ort, ja, Archäon, durch eine Art Atmosphäre ersetzt. Die Wolke als Archiv. Paradoxer könnte man es wohl nicht ausdrücken. Mit Cloud Computing meinen wir eine Verwendung von Computern, die sich in Bezug auf ein globales Netzwerk definiert, das uns täglich umgibt und umhüllt, so wie es Wolken tun. Wolken sind definitionsgemäß verstreut, ihre Umrisse undeutlich gezeichnet und man kann sie überall auf der Welt finden. Dabei dematerialisiert dieser Ansatz nicht nur die Speicherung von Daten, er materialisiert sie auch, denn Wolken sind ja alles andere als immateriell. Entscheidend ist, dass wir uns Wolken, wie das Postarchiv selber, eher als eine Umgebung statt als fest umrissene Gegenstände denken. In diesem Sinne sind die Wolken das Archiv im Zeitalter des Anthropozän. Auch andere Speichermetaphern, wie zum Beispiel das Data Mining, scheinen die Grenze zwischen Technologie und Natur dauerhaft zu verwischen. Es ist, wie wenn die digitalen Daten längst ein Teil der geologischen Erdformation geworden wären. Ich möchte im Folgenden das Postarchiv, also das Archiv als bzw. in der Umwelt, am Beispiel eines populären Dokumentarfilms weiter erläutern, der von einem Phänomen handelt, das wie kein anderes die Existenz des Anthropozäns zu belegen scheint, nämlich den Klimawandel. Es geht in diesem Film des National Geographic Reporters James Balog darum, mithilfe von 25 digitalen Timelapse-Kameras ein Bildarchiv der schmelzenden Gletscher von Island, Grönland und Alaska herzustellen. Balog, also dieser Reporter, will mithilfe dieses Bildmaterials Videoclips produzieren, die er dann über das Internet einem breiten Publikum auf der ganzen Welt zugänglich machen will, um alle von der Existenz des Klimawandels und seinen Folgen zu überzeugen. Also dieser Film ist jetzt nicht der tollste Dokumentarfilm, den es je gab, eher im Gegenteil, aber er ist für meine Zwecke interessant. Dieser Film heißt Chasing Ice, also Eisjagen. Oberflächlich betrachtet funktioniert dieser Film Chasing Ice wie jeder andere ökologisch orientierte Dokumentarfilm. Die erzählte Geschichte ist die eines von einer fixen Idee beseelten Abenteurers und Bildersammlers, der, ohne selber Wissenschaftler zu sein, von der Notwendigkeit getrieben wird, die Welt von der bevorstehenden Katastrophe zu unterrichten. Wie der Trailer zu dem Film feststellt, ich zitiere das mal, während er mit einem Team von jungen Abenteurern durch die brutale Arktik reist, riskiert Balog seine Karriere und seine Gesundheit auf der Suche nach der größten Story, der sich die Menschheit im Moment ausgesetzt wird, sieht. Die Debatte in Amerika polarisiert und die Intensität von Naturkatastrophen weltweit zunimmt, folgt Chasing Ice, so dieser Trailer, einem heldenhaften Fotojournalisten bei seiner Mission, einen Hoffnungsschimmer für unseren kohlebefeuerten Planeten auszumachen. Also der Film, wie Sie gesehen haben, beginnt mit einer Serie von apokalyptischen Szenarien über die Folgen des Global Warming. Aber das geschieht in erster Linie darum, um zu beweisen, dass die öffentlichen, auch die wissenschaftlichen Debatten über das Phänomen sich totgelaufen haben und keinen erkennbaren Zweck mehr erfüllen. Der Film desavouiert alle rationalen Erklärungen des Phänomens der Erderwärmung, um an jenen Punkt zu kommen, wo Evidenz sich allein auf den Affekt der Bilder gründet. Und zwar nicht, und das ist ungeheuer wichtig, also the story is in the ice, ja, und zwar nicht auf pure Images in Hito Steyerls Sinne, ja, sondern im Gegenteil auf solche, die rich und technisch hochgerüstet in die globale Umlaufbahn der digitalen Medien geschickt werden, um dort ihre Überzeugungsarbeit zu leisten. Deswegen ist sehr wichtig, dass wir von diesen relativ qualitätsmäßig sehr niedrig stehenden, relativ schlechten TV-Bildern dann umschalten auf die High-Definition-Bilder des Films selber, die dann eben die Schönheit des Eises zeigen. Und davon lebt der ganze Film. Also Balog, dieser Regisseur, will kein Wissenschaftler sein. Er sieht sich als ein Amateur, der sich auf seine Liebe zum Eis, zu seiner Schönheit, aber auch auf die Annahme konzentriert, dass das Eis selber und eben nicht die wissenschaftlichen Diskurse den Schlüssel zum Verständnis des Klimawandels bereitstellt. The story is in the ice, somehow. Und dieser Satz ist wirklich wörtlich zu verstehen. Indem er hochgerüstete Bilder der Gletscher produziert und verbreitet, lockt Balog dem Eis der Natur seine Geschichte, das heißt die in ihr gespeicherten Daten, ab. Ja? Der Begriff Story ist hier nicht als eine textuell verfasste Narration zu verstehen, wiederum Balog ist kein Wissenschaftler, sondern als Hinweis auf das Postarchiv, das Datensätze absetzt, die Balog in wirkmächtige Bilder übersetzt, nicht anders als die Marssonde, ja, in gewisser Weise. In Chasing Ice funktionieren die Eisberge demzufolge nicht als Signifikanten der Reinheit oder Unversehrtheit oder auch der Bedrohlichkeit der Natur, ja, wie zum Beispiel in dem Film mit Leni Riefenstahl, SOS Eisberg, ja, da ist das durchaus der Fall, sondern als Beispiele für die nie stillstehende globale Zirkulation der Bilder und Informationen. So werden die von Balog in dem Film animierten Bilder schwimmender Eisberge zu Metaphern für die Globalisierung selber und der Klimawandel eine Bedrohung weniger für die Natur als für das System des globalisierten Informationsflusses. Es stellt sich in Chasing Ice weniger die Frage, was wohl das Geheimnis der Eisberge sein mag, was in ihnen verborgen liegt, also die klassischen Fragen des Archivs, sondern vielmehr oder die Frage, welches Narrativ die These vom Klimawandel am besten stützt, sondern vielmehr, welche Formatierungs- und Bildauflösungstechniken den von den Eisbergen abgesetzten Daten am ehesten adäquat wären. Wie Balog sagt, ich zitiere ihn, "If I don't have the pictures, I don't have anything." mal ganz kurz illustrieren, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, oder ist es schon arg über der Zeit? Ist schon, ne? Okay, dann mache ich schnell, ja, 5 Minuten, wenn ich darf. Ja, also der Computerchip ersetzt die Landschaft völlig organisch, ohne Probleme, ja. Es ist wichtig in diesem Film, dass in ihm kein Versuch unternommen wird, den artifiziellen Charakter der Eisberge bzw. der von ihnen abgesetzten Daten zu verbergen. Über weite Strecken, wie wir gesehen haben, wirkt der Film und seine Landschaften surreal, wie ein Videospiel. Chasing Ice will eine authentische Erfahrung unter den Bedingungen des Anthropozäns schaffen und innerhalb einer arktischen Umwelt, die längst Teil jenes Media Environment ist, das hier zu ihrer Aufzeichnung mobilisiert wird. Bereits der Titel von Baylocks Film stellt eine frappierende Parallele zwischen Eisbergen und Dinosauriern her, Chasing Ice, die letztlich auf der enormen Größe von beiden beruht, die Gletscher aber dem Anthropozän zuordnet und die Saurier vorigen Zeitaltern. Wo liegen die Parallelen? Das möchte ich abschließend nur noch kurz hier ausführen. Wo liegen die Parallelen zwischen beiden? Wie Dinosaurier sind Eisberge bei all ihrer Majestät verletzlich und vom Aussterben bedroht. In beiden Fällen liegt der Grund für das Sterben beim Wetter. Die Saurier verschwanden, weil es kühler wurde, die Eisberge verschwinden, weil es wärmer wird. Als Teil eines archäologischen Erkenntnismodells steht die Jagd nach Dinosaurierknochen im Einklang mit dem Glauben daran, dass uns ein unüberwindbarer Graben von der Geschichte trennt, deren Verlauf wir nur mit Hilfe der von Museen bereitgestellten Narrative rekonstruieren können. Besonders wichtig sind die Dinosaurier für das Verständnis der Postmoderne. Ich will das ganz kurz erläutern, mit einem Hinweis auf einen Film, den viele von Ihnen kennen, nämlich Jurassic Park. Und zwar dieser Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993. In diesem Klassiker besucht ein Team von Wissenschaftlern auf Einladung des Parkdirektors und der Investoren einen Vergnügungspark auf einer Insel in der Nähe von Costa Rica. Und dieser Park ist voller Saurier, die mit Hilfe von Moskito-DNA geklont wurden, die man in Bernstein eingeschlossen fand. Weil die DNA-Sequenzen unvollständig waren, füllte man sie mit DNA von Fröschen auf und beschränkte sich auf das Klonen von Weibchen, um die Fortpflanzung der Tiere zu verhindern. Und die angereisten Wissenschaftler sollten nun den Tod eines Parkmitarbeiters untersuchen, der von einem Saurier getötet wurde. Daher kommen die dahin. Und während der korrupte Computerprogrammierer des Parks die Sicherheitssysteme ausstellt, sodass ein Saurier das Gehege verlassen und die Gruppe angreifen kann, finden die Wissenschaftler heraus, dass die Tiere aufgrund eines Defekts in ihrer DNA in der Lage waren, ihr Geschlecht zu verändern und sich fortzupflanzen. Jurassic Park, glaube ich, zelebriert die postmoderne Obsession mit dem Text und der Repräsentation. Es ist, als handelte es sich bei der Saurier-DNA um ein Archiv, in das eingegriffen wird, um daraus Kapital zu schlagen. Und das ist wie jede Investition ein riskantes Unterfangen. Die Saurier dürfen sich nicht vermehren, weil sie im System der Gegenwart eigentlich nicht mehr existieren. Wie die Moskitos im Bernstein existieren sie in einer Art Biotop, das so lukrativ wie gefährlich ist und in dem die Geschichte eigentlich abgeschafft ist. Aus diesem Grunde trennt sie eine absolute, wenn auch, wie sich herausstellt, nicht unverwendbare Grenze von den Menschen, deren Überschreitung die Geschichte des Films ausmacht. Wenn die Saurier aus ihrem Museum oder Gehege, das heißt der Geschichte, die in der Postmoderne gegenwärtig ist, wie die Gegenwart selber, ausbrechen, dann kann eine Katastrophe geschehen. Und eben diese Katastrophe tritt in dem Film ja auch ein. Wie wir sehen, wirken sich Störungen im unsichtbaren Text des Archivs, der DNA, mehr oder weniger unmittelbar auf die Wirklichkeit aus und die Grenze zwischen innen und außen, zwischen den Sauriern und den Menschen, dem Gehege und seiner Außenseite, der Darstellung und dem Dargestellten, kann nicht wirksam gehalten werden. Demgegenüber ist die Katastrophe der schmelzenden Eisberge bzw. ihrer Darstellung in Chasing Ice von ganz anderer Natur. Hier geht es weniger um ein Problem des Innen und Außen, also das Problem der Grenze, als vielmehr um ein Problem des Scaling, des Maßstabs. Scaling bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, größer oder kleiner zu werden und dennoch adäquat zu funktionieren. Wenn wir also zum Beispiel in einer Fotoanwendung ein Bild vergrößern oder verkleinern, dann erwarten wir, dass alle seine Teile ihre Funktion in Bezug auf das Ganze beibehalten, auch wenn das Bild insgesamt größer oder kleiner wird. Die Eisberge in Chasing Ice sind eingebunden in ein globales System, das mit ihnen steht oder fällt. Schmelzen die Gletscher, dann erhöht sich der Meeresspiegel, können die Küsten bedroht sein, wird die Weltwirtschaft Schaden davontragen und so fort. Im Gegensatz zu Jurassic Park ist die Verbindung von Natur und Technik, die bei Spielberg noch zur Katastrophe führt, also die DNA-Klonung missrät spektakulär, in Chasing Ice längst zur geologischen Tatsache geworden. Die Eisberge enthalten längst Schichten aus dem Ruß anderer, aus dem industriellen Ruß anderer Kontinente. Und der Fehler, also der Klimawandel, ist zur Infrastruktur mit oder besser geworden, mit oder besser in der wir alle längst leben. Demgemäß kann es in Chasing Ice nicht darum gehen, im Archiv einen einzelnen Fehler oder Defekt, etwa in der DNA, zu finden, der das Rätsel der Katastrophe erklären könnte, sondern nur darum, den technisch natürlichen Netzwerken und Verbindungen nachzuspüren, in die die Eisberge eingebunden sind. Um die Eisberge zu retten, muss nicht der Text verändert werden, sondern die Maßstabsverhältnisse. Es handelt sich um ein Problem des Scaling. Aus der Sicht von Baylocks Film sind die Eisberge Bilder, die wie andere Bilder auch durch fortwährende Zirkulation ihre hohe Auflösung verlieren. Sie werden im Sinne Hito Steyerls pur, arm. Und es ist die Aufgabe des Regisseurs, ihnen wieder zu Glanz zu verhelfen, damit sie weiter zirkulieren können. Im Kontext des Klimawandels sind die Gletscher nicht deswegen ein Problem, weil sie wegen ihrer unvergleichlichen Größe in der Gegenwart nicht existieren können. Sie sind keine Dinosaurier, sondern weil sie Teil einer Welt sind, in der Scale alles ist und der alles nur so, und in der alles nur so viel größer oder kleiner werden kann, wie es das System als Ganzes nicht bedroht. Eisberge sind in diesem Sinne ebenso too big to fail, wie es die Banken des internationalen Finanzsystems für die US-Regierung waren. Chasing Ice zelebriert das Archiv im Anthropozän, in dem die Bilder über den Bildschirm driften, als wäre dieser Bildschirm die Erdoberfläche und die Bilder Eisberge. Danke.